ARD.
Das Ganze ist eine Zuspitzung der Bedrohungslage aus dem linken Spektrum, das muss man so sehen.
Wir haben eine hohe Anzahl von Strommasten, teilweise in Waldflächen bzw. auf Feldern. Und es ist daher leicht, ranzukommen.
Wenn in München und in Hamburg gleichzeitig das Licht ausgeht, aufgrund einer Cyberattacke, dann können wir nicht darüber diskutieren, wer jetzt zuständig ist.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Wenn wir den Wasserhahn aufdrehen, kommt trinkbares Wasser raus. Wenn wir den Kühlschrank einstöpseln, dann hält er unser Essen kalt und frisch. Wenn wir mit Freunden kommunizieren oder Rechnung bezahlen wollen, dann schmeißen wir den Laptop an und gehen online. So funktioniert Leben in Deutschland.
Und damit haben wir relativ viel Glück gehabt, muss man sagen. Ja,
absolut, aber spätestens seit dem Brandanschlag auf eine Stromleitung nahe der Tesla-Fabrik vor knapp 2 Wochen, wo ja auch zehntausende Haushalte in der Region rund um Grünheide betroffen waren, gibt es wieder eine Diskussion darüber, wie sicher denn diese kritische Infrastruktur in Deutschland ist. Einerseits im Digitalen, also vor Cyberangriffen, andererseits auch ganz physisch gesprochen, also beispielsweise vor Brandanschlägen.
Jetzt stellt sich dann natürlich ganz schnell die Frage, muss das sein? Ist das nicht alles Panikmache? Gehen jetzt die Hamsterkäufe wieder los? Sind wir hier überhaupt wirklich in Gefahr? Das wollen wir in dieser Folge der News Junkies ganz in Ruhe klären. Ohne Drama, sondern mit Einblicken in die Strategien auf politischer, unternehmerischer und privater Ebene, um Sabotage zu verhindern oder dann so gut wie möglich mit ihr umzugehen.
Und keine Sorge, niemand muss sich jetzt einen Bunker mit Vorräten zurecht preppen für das nächste halbe Jahr. Schön, dass ihr dabei seid. Heute ist Montag, der 18. März.
Ich glaube, dass wir uns überhaupt nichts vormachen dürfen. Die Bedrohung, auch durch das, was an nachrichtendienstlicher Tätigkeit, was an Desinformation stattfindet, durch das, was an Gefährdung unserer kritischen Infrastruktur stattfindet, ist sehr hoch.
Ja, also bei Bundeskanzler Scholz klang das jetzt schon mal relativ ernst und er ist da auch nicht alleine. Viele Fachleute und Institutionen warnen auch, dass es weitere Anschläge auf die kritische Infrastruktur geben könnte. Zum Beispiel Claudia Plattner, BSI-Chefin vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, gestern im Bericht aus Berlin im Ersten.
Wir haben tatsächlich eine besorgniserregende Bedrohungslage, so haben wir es auch im November in unserem Lagebericht dargestellt und es ist seitdem nicht besser geworden.
Es gab halt ja auch viele Meldungen in so den letzten 2 Jahren, die so ein komisches Gefühl hinterlassen. Mal können wegen durchtrennter Glasfaserkabel keine Flugzeuge starten, mal bleibt die Bahn stehen. Dann gab es Lecks in Gaspipelines. Weniger dramatisch aber, am Freitag konnten Menschen in Deutschland und anderen Ländern nicht in einigen McDonald's-Filialen essen.
Drama.
Dann wurden vor ein paar Wochen Datenkabel im Roten Meer durchtrennt, die wichtig sind für den Datenverkehr zwischen Europa und Asien. Russland, da erinnern wir uns, hat ein Gespräch unter Bundeswehroffizieren abgehört und veröffentlicht. Das waren jetzt nicht alles Anschläge. Manchmal waren es einfach nur Pannen bei Bauarbeiten oder im Fall der abgehörten Bundeswehrschalte eine unsichere Besprechungssoftware. Aber trotzdem stellt sich ja die Frage, wie sicher ist denn unsere kritische Infrastruktur?
Na, lass uns vielleicht mal zuerst klären, was ist denn kritische Infrastruktur überhaupt?
Also im Prinzip alles, ohne das unser Zusammenleben hier nicht mehr so gut funktioniert. Stromerzeuger und Wasserwerke natürlich, Krankenhäuser und Supermärkte, auch die Bahn, Mobilfunknetze. Und mal so kurz durchgespielt, wenn über lange Zeit der Strom weg wäre, dann geht einfach nichts mehr. Zum Beispiel allein schon die simple Kommunikation per Handy geht nicht mehr, sobald der Akku aus ist. Wenn elektrische Pumpen dann dadurch außer Betrieb sind, dann gibt es auch Probleme mit der Wasserversorgung. Wasserwerke brauchen eine Notstromversorgung. Ohne Strom funktioniert auch so eine Therme zum Heizen zu Hause nicht so einfach und so weiter.
Geschäfte und Banken können den Geldfluss dann nicht mehr abwickeln, wenn der Strom weg ist. Die Bahn kommt auch nicht mehr vom Fleck, es sei denn, sie fährt mit Diesel. Und wenn Wasserwerke angegriffen werden, indem sich jemand ins System hackt und zum Beispiel ändert, wie viel Chlor ins Wasser hineinkommt oder es sonst irgendwie vergiftet, dann liegt das Problem ja auch auf der Hand. Und es muss ja nicht mal kriminelle Energie dahinter stecken. Es reicht auch ein starker Sturm, ein Waldbrand, eine Überschwemmung, Stichwort Klimawandel und zunehmende Wetterextreme.
So. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo das alles sehr gefährlich klingt. Deswegen jetzt nochmal so einen kurzen Realitätscheck zum Thema Stromausfälle. Im Jahr 2022, da hatte jeder von uns übers Jahr gerechnet 12 Minuten lang keinen Strom. Also es gibt ständig Stromausfälle. Fast 160.000 waren das sogar 2022. Aber die werden in der Regel super schnell behoben. Und genau das ist eben auch sozusagen eine Säule bei diesem Thema. Wie schnell kann man reagieren?
Aber es gibt eben doch die größeren Fälle. Zum Beispiel gerade die Woche Stromausfall bei Tesla, wovon ja auch ein Edeka-Lager nebenan betroffen war. Und wir wollen jetzt mal gucken, wo aktuell die größten Schwachstellen in der kritischen Infrastruktur in Deutschland liegen.
Ja, also wo wir vorhin schon mal die Bahn genannt hatten als Teil der kritischen Infrastruktur, da wären wir auch schon bei einer offensichtlichen Schwachstelle.
Und da geht es jetzt nicht um die GDL-Streiks oder kaputte ICE-Toiletten, sondern um die Angreifbarkeit der Bahninfrastruktur. Wie sicher sind Gleise, Oberleitungen, Signale und Kabel gegen Sabotage, aus welchen Gründen auch immer, geschützt?
Also mal so ein paar Glasfaserkabel durchgetrennt, zack, Bahnverkehr in ganz Norddeutschland für mehrere Stunden lahmgelegt. Das ist im Oktober 22 so passiert, an zwei Stellen gleichzeitig, in Herne in Nordrhein-Westfalen und hier in Berlin in Hohenschönhausen. Da wurden Kabel für den Zugfunk durchtrennt.
Dieser Zugfunk heißt GSMR, das ist ein digitaler Zugfunk und damit kommunizieren Fahrdienstleiter, Lokführer und die Netzleitzentrale miteinander, wenn zum Beispiel Personen auf der Strecke sind, eine Schranke kaputt geht oder was auf den Gleisen liegt. Ist dieser Zugfunk GSMR ausgefallen, müssen die Züge im nächstgelegenen Bahnhof warten, bis die Störung behoben ist.
Theoretisch gäbe es eigentlich für diesen Funk auch ein Backup, den man dann benutzen kann. Aber selbst der ging damals nicht mehr, hat uns Manuel Artuk erklärt. Der ist Gründer und Sprecher der AG Kritis für kritische Infrastruktur.
Die Backup-Lösung ist, wenn das sogenannte GSMR-Netz nicht funktioniert, benutzt man PGSM. Das heißt das Public GSM, das ist das normale Mobilfunk. Allerdings hat das nicht funktioniert und die Erneuerung der Konzipierung steht schon seit Jahren im Raum. Wenn man schon die Schwachstellen kennt, nicht die geeigneten, ausreichenden Gegenmaßnahmen trifft und anschließend auch die Erneuerung jahrelang verzögert, dann entspricht das ungefähr dem Stand, den wir in kritischen Infrastrukturen leider oft haben.
Heißt also, die Bahn weiß, dass sie dringend die Havariekonzepte für den Zugfunk überarbeiten müsste, macht es aber offensichtlich nicht. Der Spiegel hat sich im vergangenen November angeguckt, ob zumindest die Kabel an der Stelle, wo sie durchtrennt wurden, in Berlin jetzt nach der gezielten Sabotage besser abgesichert sind. Naja, also komplett Fehlanzeige. Wir lassen mal die genaue Ortsbeschreibung weg, die ist da auch drin besser in dem Artikel, aber dort lagern die Kabel laut Spiegel komplett offen, ungeschützt, sauber beschriftet, außerhalb des eigentlich dafür vorgesehenen Kabelkanals.
Hauptsache sauber beschriftet, muss alles in Ordnung haben. Ne? Das Rückfallkonzept für den GSMR-Zugfunk, also dieser Backup-Plan, der war sogar bis kurz nach der Tat noch öffentlich im Internet einzusehen.
Ja, habe
also,
ich gefunden. Ja,
hab ich, was hast du damit gemacht? Das ist ja quasi eine Anleitung für alle, die die nächste Großstörung auslösen wollen, Bruno.
Nach ARD-Recherchen gibt es bei diesem flächendeckenden Ausfall des Zugfunks kein politisches Motiv. Sogar die Bundesanwaltschaft hat ja in dem Fall ermittelt, es war offensichtlich ein normaler Kabeldiebstahl. Gut, das kennen wir von der S-Bahn ganz gut in Berlin.
Das zeigt ja aber eigentlich auch umso mehr, wie ungeschützt kritische Infrastruktur, wie in dem Fall die Bahn, bei uns dann offensichtlich ist, dass das irgendwie so schnell gehen kann. Alexander Fickete, der forscht an der TH Köln zu kritischer Infrastruktur und hat grundsätzlich den Eindruck, dass Deutschland da viel zu lax mit umgeht. Das hat er in einem BR-Podcast erzählt.
Ich merke immer wieder im Vergleich zum Ausland, dass wir doch viel schlechter vorbereitet sind, weil wir uns vielleicht auch nicht trauen, einfach zu sagen, ja, es kann sein, in unserer Hochverlässlichkeitsgesellschaft, dass es mal nicht funktioniert. Das muss man auch immer wieder erklären, was bei uns eigentlich passiert und dass überwiegend nichts passiert.
Heißt das, wir verlassen uns vielleicht ein bisschen zu sehr darauf, dass schon alles irgendwie gut werden könnte?
Reicht das? Das klingt eigentlich gar nicht mal so deutsch, ne?
Weiß nicht, reicht das langfristig? Ist das ein gutes Konzept? Über Katastrophen, Vorsorge und kritische Infrastruktur in Deutschland zu sprechen, das alleine hilft schon. Und es soll auch keine Panik verbreiten, sondern sensibilisieren. Nochmal Alexander Fekete von der TH Köln.
Wir haben es uns so lange bequem gemacht. Wir brauchen junge Menschen, die Fridays for Future machen und andere, die uns klar machen, wenn wir so weitermachen wie bisher, rennen wir in eine Sackgasse. Und dieses Bewusstsein brauchen wir auch beim Katastrophenschutz. Wir müssen ehrlicher sein und sagen, ja, es gibt viele Lagen, die heißen dann Katastrophe, weil sie auch die Behörden und die ganzen Organisationen, Feuerwehr, Rettungsdienst überfordern werden. Die sind nicht perfekt vorzubereiten, deswegen heißen sie ja Katastrophe. Und wir haben einige Krisen, die wir erlebt haben, die Bankenkrise, Flüchtlinge, Einwanderungswellen, die auch als Krise bezeichnet wurden. Corona haben alle live erlebt, jetzt lang genug. Und dann haben wir einen Ukraine-Krieg. Auf einmal sind Szenarien vorstellbar, auch wenn wir an die zunehmenden Internetangriffe denken, wo die Infrastruktur wie Krankenhaus, Gesundheit, die Apotheke vor der Tür, der Supermarkt möglicherweise alle nicht funktionieren könnten. Und so ein bisschen schon mal überlegen, was könnte ich organisieren? Das würde uns auf jeden Fall helfen.
Ein Bewusstsein dafür haben, dass alle Technologien und Ressourcen unserer modernen Gesellschaft, Internet, Strom, Gas, Wasser, Benzin, zwar selbstverständlich, aber eben nicht unangreifbar sind.
Also kritische Infrastrukturen gegen Sabotage absichern. Wie konkret soll das aussehen? Mal am Beispiel Stromversorgung nach dem Anschlag auf den Strommast bei Grünheide gefragt. Hans-Walter Borries, der ist stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbands für den Schutz kritischer Infrastrukturen.
Es wird sicherlich nicht darum gehen, dass wir um jeden Strommast oder um Umspannwerke Festungen bauen. Aber es muss so sein, dass wir entsprechend Kameraausrüstung, Bewegungsmelder, Sensoren an Strommasten, an heiklen Positionspunkten anbringen und dass wir sogar überlegen, ob wir nicht mit Helikoptern bzw. mit Drohnenkoptern diese Objekte 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche sichern. Es muss also eine höhere Sensibilität für Sicherungsaufgaben stattfinden.
Das klingt jetzt nach einer ziemlichen Hochrüstung. Und für die sind übrigens die Unternehmen selbst verantwortlich, nicht jetzt die Polizei oder der Staat. Also zum Beispiel der Energieversorger EDIS, wenn es um die Stromleitung in Grünheide geht. Oder Tesla, wenn es um den Schutz des Werksgeländes und der Leitung da geht.
Manuel Artuk hatte einen etwas anderen Ansatz. Der Sprecher und Gründer der AG Kritis. Er sagt, wir können eben nicht jeden Meter Stromleitung absichern. Und wir können erst recht nicht überall eine Ersatzstromleitung bauen. Hauptsache, wir werden mit dem Reparieren schneller.
Sondern, dass man tatsächlich hingeht und sagt, wir sind im Notfallmanagement in der Lage, das Stromnetz sehr schnell wiederherzustellen, wenn Angriffe dagegen gefahren werden oder wenn Naturereignisse dagegen wirken. Das heißt, je schneller wir die Stromnetze wieder lauffähig bekommen, desto wirkungsloser verpuffen jegliche Arten von Angriffen, Beschädigungen, Sabotage oder Naturereignissen.
Also quasi die Kapazitäten zur Entstörung hochfahren. Was für die Betreiber dann aber auch natürlich zusätzliche Kosten bedeutet. Manuel Artuk hat bei uns im Interview auch kritisiert, dass viele der einfachen Empfehlungen von den Unternehmen, Betreibern, aber auch von der Politik einfach nicht ausreichend befolgt werden.
Stattdessen redet man über Glitzer-Hypes wie KI und Blockchain oder dass man 1000 neue Bundespolizeibeamte haben muss und alle Kabeltrassen mit Kameraüberwachung versieht. Das sind aber weder geeignete Schutzmaßnahmen, um Sabotagen oder Ausfälle zu verhindern, noch verhindere ich damit ein Naturereignis. Das ist leider sehr populistisch und zu kurz gedacht.
Im besten Fall werden Angriffe auf kritische Infrastruktur ja schon im Vorfeld verhindert. Genau da setzt auch das Bundeskriminalamt gerade an. Präsident Holger Münch war gestern Abend im Bericht aus Berlin im Ersten und hat erklärt, warum und wie das BKA seine Strategie zum Schutz von kritischen Infrastrukturen gerade geändert hat.
Es ist so, dass wir durchaus in der Lage sind, Täter zu ermitteln, die aber dann häufig nicht in Deutschland sitzen, sondern in Staaten, wo wir sie nicht verfolgen können, Stichwort Russland. Deshalb haben wir unsere Strategie auch im internationalen Verbund geändert. Wir sprechen von einem sogenannten Infrastrukturansatz. Unser Ziel ist es, die Aktionsmöglichkeiten der Täter so weit wie möglich einzuschränken. Das heißt, indem wir ihnen die Serverinfrastruktur vom Netz nehmen und das auch im internationalen Verbund, indem wir ihnen Bitcoins wegnehmen, um Angriffe zu reduzieren. Das ist eine Strategie. Es geht darum, auf der einen Seite die Angriffsmöglichkeiten der Täter zu beschränken, auf der anderen Seite die Verletzlichkeit der Infrastruktur zu reduzieren. Und beides muss getan werden.
Wie ist denn die Notfall- und Gefahrenabwehr grundsätzlich in Deutschland geregelt? Nicht einheitlich. Und das gucken wir uns deswegen jetzt nochmal genauer an. Zusammen mit Manuel Artuk, dem Gründer der AG Kritis. Der sagt, dass da sehr dringend Reformbedarf besteht.
Es bräuchte eine länderübergreifende Gesetzgebung, denn jedes Land hat ja in der Notfall- und Gefahrenabwehr eine eigene länderspezifische Gesetzgebung und die endet an der Bundeslandkante. Und deswegen ist beispielsweise im Ahrtal-Szenario das Ganze so unabgestimmt und fatal gelaufen, da jede Kommune ihre eigene Verantwortung hat, jeder Landkreis, aber eben auch jedes Bundesland. Und da gibt es keine übergreifenden Vorgehensweisen. Man könnte ein einheitliches Katastrophenschutzgesetz als Muster sozusagen bauen und alle unterstehen dem und nehmen das an. Aber dazu müssten sich 16 Innenminister mit der Bundesinnenministerin zusammensetzen und tatsächlich für die Bürgerinnen gemeinsam sinnvoll agieren.
Die Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik BSI hat er da auf seiner Seite. Claudia Plattner sagt, wir haben bei den Cyberangriffen jetzt nicht wirklich Zeit für Kompetenzgerangel.
Wenn in München und in Hamburg gleichzeitig das Licht ausgeht, aufgrund einer Cyberattacke, vielleicht noch aus einer geopolitischen Spannung, dann können wir nicht darüber diskutieren, wer jetzt zuständig ist.
Die Bundesregierung, die arbeitet auch seit einer ganzen Weile schon an einem neuen sogenannten Kritis-Dachgesetz. Damit sollen zum ersten Mal kritische Infrastrukturen festgelegt werden, die eben deutschlandweit relevant sind. Bisher gibt es diese Regelungen nur für die IT-Sicherheit. Und jetzt soll das Ganze eben auch auf physischen Schutz ausgeweitet werden.
Physischer Schutz heißt konkret, welche Orte und Anlagen in den Bereichen Energie, Transport, Verkehr, Gesundheit, Trinkwasser, Ernährung, Verwaltung müssen vor Sabotage, menschlichem Versagen oder eben Naturkatastrophen G und B geschützt werden.
Es wird im Gesetzentwurf auch schon ziemlich genau definiert, welche Größe diese Einrichtungen haben müssen. Essentiell für die Gesamtversorgung in Deutschland und dann, wenn sie alleine mehr als 500.000 Menschen versorgen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das würde mit dem Gesetz dann deutlich mehr Befugnisse gegenüber den Betreibern der kritischen Infrastruktur bekommen. Die ist nämlich oft in privater Hand.
Für die Betreiber dieser wichtigen großen Anlagen wie Kraftwerke, Krankenhäuser, Wasserwerke, Stromnetze heißt das wiederum ja auch mehr Verantwortung, denn sie sollen sich noch mehr um den Schutz ihrer Anlagen und die Vorsorge vor Katastrophen kümmern.
An diesem Gesetz wird schon eine ganze Weile rumgeschraubt und wie wir von Manuel Artuk vorhin gehört haben, sieht er das als ziemlich symptomatisch an, wie mit Katastrophenschutz in Deutschland generell umgegangen wird. Die Anschläge auf die Strommasten bei Grünheide, die haben jetzt aber auf jeden Fall den Druck auf Innenministerin Faeser nochmal erhöht, das Gesetz jetzt auch mal zur Abstimmung zu bringen. Okay, also es gibt Lösungsansätze, das Bewusstsein ist da, aber es ist trotzdem nicht ausgeschlossen, dass da nochmal was kommt. Deswegen wollen wir zum Schluss jetzt einmal gucken, wie wir uns denn am besten drauf einstellen können, auf einen großen Blackout oder eine andere Katastrophe.
Es gibt da also viel Netflix gucken natürlich, Katastrophenserien.
Ganz wichtig.
Und
ganz
die wichtig. Liste sich angucken vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Da gibt es schon seit Jahren Ratgeber, was wir zu Hause haben sollten. Und zwar Vorräte für 10 Tage. Alle einmal im Kopf bitte in die Küche gehen oder in den Speiseraum gucken. 20 Liter Wasser pro Person.
Im Leben nicht.
Es sind ja auch 2 Liter pro Tag, pro Person. Da ist dann aber auch Nudelwasser mit eingerechnet, obwohl ich mich frage, wenn der Strom weg ist, wie kriege ich das Nudelwasser warm? Campingkocher, ne? Mhm. 4 Nudeln, Kartoffeln, Reis, 3,5 Kilo pro Person.
Boah, so viel haben wir auch nicht. Ich habe viel Nudeln, aber so viel auch nicht.
Hülsenfrüchte, Gemüse im Glas oder in der Dose, weil die schon gekocht sind und generell alles, was sich gut lagern lässt. Also auch Obst im Glas oder es gibt ja auch eingeschweißtes Brot zum Beispiel.
Ja, und Knäckebrot. Knäckebrot habe ich immer da zum Beispiel. Und ich stocke, glaube ich, nochmal mit Schokolade auf. Die hält sich auch. So ein sehr sinnvolles Nahrungsmittel auf jeden Fall. Aber insgesamt muss das natürlich erstmal jeder selbst entscheiden. Also Vorräte für 10 Tage, das ist schon echt viel. Da muss man auch den Platz erstmal für haben. Und es gibt ja auch einen Mittelweg zwischen nur noch bis die nächsten 6 Stunden durchkommen und 10 Tage.
Und nur noch Schokolade.
Ja.
Die Checkliste vom BBK geht auch noch weiter. Da stehen auch noch Medikamente drauf, Klopapier, Batterien. Da wäre ich sehr gut vorbereitet.
Ja, das ist ja auch grundsätzlich nicht ganz dumm, sowas da zu haben, ne? Ist wahrscheinlich auch nicht das Blödste, eine aufgeladene Powerbank zu haben vielleicht oder 2. Haben ja eh viele zu Hause, dass die vielleicht mal aufgeladen ist. Denn selbst wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, dass wir 10 Tage von der Außenwelt abgeschnitten werden, das ist nur wirklich relativ unwahrscheinlich. Aber selbst so ein halber Tag Stromausfall, der bringt so einen gestressten Handy-Akku auch schon mal an seine Grenzen.
Wir wissen, was leere Handy-Akkus mit Handy-Nutzern machen und wie gestresst die dann sind, wenn
das
der Handy-Akku
erstmal leer ist. Richtig, genau. Ja, wenn da oben schon die Batterie ein bisschen rot aussieht. Das ist kein gutes Gefühl. Wir verlinken euch die ganze Liste vom BKK auch nochmal in den Shownotes. Nach so viel Katastrophentheorie habt ihr vielleicht auch etwas Lust auf das Runde muss ins Eckige Theorie, ein bisschen weniger dramatisch? Dann könnt ihr gleich nach diesem Podcast weiterhören. Die Fußballsaison, die geht nämlich in den Endspurt, auch für den 1. FC Union und Hertha BSC. Und alle Themen rund um die beiden großen Berliner Vereine, die analysieren jeden Montag 2 Männer, die wissen, wie das Runde ins Eckige kommt. Axel Kruse und Christian Beek. Der eine einst Aufstiegskapitän von Hertha BSC. Der andere jahrelang im Trikot des 1. FC Union. Und die diskutieren, was die Fußballfans zwischen Köpenick und Charlottenburg alles bewegt.
Von der richtigen Taktik zum falschen Personal, von Titelträumen bis zu Abstiegsängsten, von der Waldseite bis zur Ostkurve und vom Stehplatz bis zur VIP-Tribüne. All das hört ihr im Hauptstadtderby, zum Beispiel zu hören in der ARD-Audiothek.
Genauso wie auch die News Junkies, die melden sich morgen wieder. Bruno Dietl und Gina Toneik verabschieden sich.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.